Wenn ein Klimaforscher einen Kulturpreis bekommt, dann kann das erstmal überraschend wirken. Wenn man aber weiß, dass Kultur alles Menschengemachte und Gestaltete ist, dann kommt man der Erklärung ja vielleicht ein bisschen näher. Denn auch die Klimaveränderung, so rasend schnell wie sie geschieht, ist ja menschengemacht. Und nur wir Menschen könnten das Allerschlimmste durch unser Gestalten abwenden. Einer, der nicht müde wird, das zu erklären und zu begleiten, ist Hans-Joachim Schellnhuber.
Bayern 2. Zur Person.
Hans-Joachim Schellnhuber ist einer der renommiertesten Klimaexperten weltweit. Der gebürtige Niederbayer beginnt sich schon früh für die Wissenschaften zu begeistern. Für die Mathematik, die Physik, die Philosophie. Sein Physikstudium an der Universität Regensburg schließt er 1980 mit höchster Auszeichnung ab. Nach Stationen in Kalifornien und Oldenburg gründet er 1992 das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und bleibt bis 2018 dessen Leiter. Unter seiner Führung wurde das Institut zu einem der weltweit angesehensten Einrichtungen im Bereich der Klimaforschung. Heute ist Hans-Joachim Schellnhuber Generaldirektor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse im niederösterreichischen Laxenburg.
Und heute bekommt er den Kulturpolitikpreis des Deutschen Kulturrates. Guten Morgen, Herr Professor Schellnhuber.
Ja, guten Morgen.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Preis. Das ist ein freudiger Anlass. Die weniger große Freude an Ihrem Beruf ist, dass Sie sich immer mit der Klimakrise und dem beschäftigen müssen, warum der Mensch sich gerade sehenden Auges an die Wand fährt. Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum wir Menschen offensichtlich selbst in unsere eigene Apokalypse schlittern? Ich drücke es jetzt absichtlich mal sehr drastisch aus.
Das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass wir Menschen evolutionär sehr, sehr schlau sind, sehr clever sind, in Situationen richtig zu handeln, also kurzfristig, lokal, haben wir eine enorme Intelligenz, aber es fällt uns unglaublich schwer. Und auch das ist, glaube ich, evolutionär begründet, eben langfristig und in großen Dimensionen zu denken. Ja, das heißt, im Augenblick dominiert natürlich die Sorge Inflation, Energiesicherheit, Migration, all die Dinge, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich wirklich wichtig für uns sind. Aber das verdrängt eben dann die Fähigkeit, in großen Wellen, in großen Dimensionen zu denken. Aber das müssen wir auch, weil wir wollen, insbesondere wenn wir Kinder haben, Enkelkinder haben, wir wollen natürlich, dass auch in 20 oder 50 oder 100 Jahren diese Welt uns gute Lebensbedingungen bietet, nicht? Und dieser ständige Kampf zwischen kurzfristiger Optimierung und langfristiger Strategie, ja, damit müssen wir leben und manchmal gewinnt das eine und zurzeit leider das Kurzfristige.
Sie waren es, der selbst mal die viel zitierten Kipppunkte ins Gespräch gebracht hat. Das heißt, wenn nicht mal eine starke Verhaltensveränderung bei Menschen kommt, dann können wir bestimmte Prozesse nicht mehr aufhalten. Sind wir da inzwischen angekommen?
Naja, es gibt diese gewissermaßen geophysikalischen Kipppunkte, um es mal etwas geschwollen auszudrücken. Also in unserem globalen Klimasystem gibt es rote Linien, wenn wir die überschreiten. Etwa wird dann der grönländische Eisschild unweigerlich abschmelzen mit einem Meeresspiegelanstieg von 7 Metern, langfristig natürlich über viele Jahrhunderte, oder große Regenwälder werden kollabieren. Das sind eben diese geophysikalischen oder natürlichen Kipppunkte. Und die Frage ist, wie können wir noch bremsen vor diesen roten Linien? Und das ist eben auch etwas, wo man gewissermaßen die positiven Kipppunkte diskutieren kann. Gibt es nicht Ereignisse, Narrative, Initiativen, Bewegungen in der Gesellschaft, die auch im Grunde genommen superschnell Dinge verändern können? Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel. Fridays for Future, Greta Thunberg, 2018, auch wenn sie im Augenblick so ein bisschen auf Irrwegen unterwegs ist, aber die hat natürlich eine weltweite Bewegung in Gang gebracht. Und ihr Streik, ihr Sitzen auf den Stufen des Parlaments in Stockholm war in gewisser Weise ein historischer Kipppunkt auch. Die Frage ist eben, wer gewinnt, wer ist schneller, unsere positiven Kippdynamiken oder die negativen Klimakippdynamiken?
Wenn wir uns einen konkreten Bereich Ihrer Arbeit anschauen, dann haben Sie sich, so scheint es uns in letzter Zeit, viel mit dem Thema nachhaltiges Bauen beschäftigt. Architektur ist auch Lebenskultur. Ist das ein Feld, wo wir schnell viel besser machen können? Und was können wir dort besser machen?
Wir können es vielleicht nicht schnell, aber wir können in der Tat dort sehr, sehr viel besser machen. Und das ist übrigens auch gerade in Bezug auf Ihre vorige Frage der Versuch, eine gute Geschichte zu erzählen, wo die Menschen auch das Gefühl haben, das ist eine Geschichte, in der ich selber vorkommen will, die mir für meine eigene Lebensrealität wirklich viel bietet und gewissermaßen als Nebeneffekt hilft, das Klima zu stabilisieren, ja sogar wieder zu reparieren in diesem Fall. Weil schauen Sie, wenn Sie in einer normalen deutschen Stadt unterwegs sind, und ich will jetzt gar nicht über den globalen Süden reden, ne, dann leben die Menschen in hässlichen, dysfunktionalen, schmutzigen, engen Wohnverhältnissen, die allermeisten Menschen ebenfalls. Ja. Und selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, wäre das unzumutbar. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass wir eigentlich unsere gebaute Umwelt sehr viel schöner, funktionaler, inklusiver gestalten könnten, dann würden wir diesen wunderbaren Nebeneffekt haben, wenn wir nämlich von den jetzigen Baumaterialien Beton, Stahl, Plastik, Aluminium weggehen würden und würden organische Materialien nehmen, also Holz, Bambus, Dinge dieser Art, dann könnten wir einerseits tatsächlich sehr viel schöner und menschenwürdiger bauen, aber wir würden quasi als Nebeneffekt auch noch dem Klima helfen, weil nämlich über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, also von Pflanzen, von nachwachsenden Rohstoffen. Und wir könnten auf diese Weise Schönheit mit Nachhaltigkeit verbinden. Und wenn die Schönheit im Spiel ist, dann kommt natürlich die Kultur, die Kulturpolitik, die Kulturszene auch ins Spiel. Und deswegen habe ich versucht, seit einigen Jahren ein großes Bündnis quasi zwischen Wissenschaftlern und Architekten, Designern, also den Kreativen, zu formen. Und das ist inzwischen auf europäischer Ebene angekommen. Und es gibt mir große Hoffnung.
Und dann ist gleich ein schönes Beispiel damit gemacht, wie in der Klimakrise auch positive Narrative entstehen können, an diesem Beispiel bauen. Herr Professor Schellenhuber, zum Abschluss, sind Sie Pessimist oder sind Sie Optimist?
Also, ich bin Realist, glaube ich. Und der Realist sagt natürlich, dass wir ja mit einiger Wahrscheinlichkeit den Untergang unserer Zivilisation betreiben im Augenblick. Aber ich bin realistisch genug zu sehen, dass es doch eine nicht riesengroße, aber doch endliche und damit absolut nutzenswerte Chance gibt, die Kurve noch zu kriegen. Und dafür müssen wir eben große Fantasie entwickeln. Und dass zum Beispiel jetzt eben eine große Bewegung, eine Art neue Bauhaus-Bewegung entstanden ist, die in der Tat die Kreativen und die Analytischen zusammenbringt, das zeigt, nichts ist unmöglich.
Sagt Professor Hans-Joachim Schellenhuber. Er ist Direktor am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse. Heute bekommt er den Kulturpolitischen Preis des Deutschen Kulturrats. Die Laudatio hält Eckart von Hirschhausen. Herr Schellenhuber, danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, danke für die Fragen und dass Sie mich auf Sendung gebracht haben.